Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus, wie geht's dir?
Soweit ganz gut, noch ein bisschen kaputt, sage ich ganz ehrlich, aber das ist ja normal nach so einer Messe, wie wir sie diese Woche hatten. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch schön, dass die Veranstaltung wieder so wie früher in Präsenz stattfinden konnte.
Ja, das sehe ich genauso. Das war einfach schön, dass man da mal vor Ort war und dass man wirklich ein bisschen freier da wieder sich bewegen konnte und so weiter. Und dass das nicht so starr war, waren ja auch sehr viele Leute da. Und aus meiner Sicht hat das da alles auch soweit ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt hier noch keinerlei Nebenwirkungen, also alles wunderbar.
Ja, vor allen Dingen, es ist doch was anderes, wenn du dich mit den Leuten persönlich unterhalten kannst, wenn du das eine oder andere Hintergrundgespräch führen kannst, als wenn das Ganze nur online abläuft, in irgendwelchen Zoom-Konferenzen oder wie auch immer, wo die Bild- und Tonqualität nicht immer optimal. Ich meine, das war alles toll während irgendwelcher Lockdowns als Notlösung, damit überhaupt irgendwas stattfand. Ich finde auch gut, wenn es hybride Veranstaltungen gibt, weil ich habe schon früher immer gesagt, für eine halbe Stunde Pressekonferenz einmal quer durch Deutschland chatten ist auch Quatsch. Aber gerade so eine Messe, wo halt eben wirklich viele, viele wichtige Hersteller, Netzbetreiber, Netzwerkausrüster, wie auch immer vor Ort sind, da ist es natürlich schon eine feine Sache, wenn man sich das vor Ort angucken kann und den Leuten sogar mal die Hände schütteln kann.
Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, so ein Online-Livestream, der ist absolut in Ordnung. Weißt du, wenn es mal schnell zwischendurch ist, dass man da nicht irgendwie stundenlang das opfern muss, wenn man dann erstmal irgendwo hinfahren muss, Zug, Flugzeug, was weiß ich. Aber wenn du dann wirklich vor Ort bist und genauso wie du sagst, dann macht man wirklich explizit mit einem Termin mit Leuten, die man vielleicht nur aus dem E-Mail-Verkehr oder so kennt. Und dann hast du genau das, was Hintergrundgespräche, dass man wirklich mal explizit nachfragen kann, dass das wirklich 1:1 ist. Und dann vielleicht, wenn es nicht beantwortet ist, dass man dann aber wirklich den direkten Kontakt hat und dass das dann nachher quasi dann wieder, dass es darauf aufbaut. Das ist schon richtig. Und dass halt viele Veranstaltungen auf einmal sind, dass dann vielleicht, so wie es ja aus, dass dann Leute, die sonst halt im Ausland arbeiten, dass man da halt alle zusammenkommt, dass man sich auch mal auf anderen Ebenen austauschen kann, das lohnt sich auf jeden Fall.
Was hat dir denn besonders gefallen, was hat dich besonders beeindruckt auf dem Mobile World Congress?
Ja, also ich bin ja da eher so im Smartphone-Hardware-Bereich, habe ich mich immer stark umgesehen. Was mich insbesondere, also das hatte ich mir so im Vorfeld so im Kopf zurechtgelegt, was mich sehr interessiert, die Geschichte von wegen OnePlus, Oppo, die ja beide zum gleichen Konzern gehören und dann diese Patentgeschichte mit Nokia, das ist ja alles immer so ein bisschen vage. Also zum Stand, jetzt ist es ja nun noch so, dass Smartphones von Oppo und OnePlus nicht in Deutschland verkauft werden dürfen. Das ist im Hintergrund ist irgendeine Art von Patentstreit. Das hat was mit Netzwerk zu tun. Da habe ich aber von keinem irgendwas rausbekommen. Also man muss dann quasi die Antwort akzeptieren, nein, es ist noch unklar. Ne? Das heißt immer dann so schön, ja, die Geräte, zum Beispiel OnePlus 11 und Oppo Find N2 Flip, also das Foldable von Oppo, das so ähnlich vom Design ist wie zum Beispiel das Samsung Galaxy Z Flip 4, sind in Europa verfügbar. Und wenn du dann aber genau nachfragst, nein, in Deutschland nicht, da können wir dann aber auch nichts zu sagen. Genauso wenig wie also Nokia selbst, die waren ja da quasi auf, nennen wir es mal, zwei Bereichen vertreten. Die haben ja auch ihr Logo da geändert. Das ist so diese ganze Netzwerksparte. Das wollen die so ein bisschen trennen. Und Nokia an sich für die Hardware-Geräte, also im Sinne von Smartphones, das läuft ja als Marke unter HMD. Aber auch da war nichts zu machen. Deswegen muss man es jetzt erstmal so akzeptieren. Also ich glaube, wer dann halt eins dieser Geräte haben will, der muss es dann aus irgendeinem anderen europäischen Land irgendwie importieren. Das geht dann natürlich irgendwie schon. Meines Wissens nach, so wurde es mir zumindest gesagt. Ich habe es ja selbst noch nicht ausprobiert.
Ja gut, ich meine, ja gut, aber es kann dich ja niemand daran hindern, nach Österreich oder in die Schweiz oder was weiß ich zu fahren, da in den Handyladen zu gehen, so ein Gerät zu kaufen und mitzunehmen. Ich meine, das sollte ja kein Problem sein eigentlich.
Nee, das ist richtig. Wenn du irgendwie auf die deutsche Seite von OnePlus gehst, dann kommst du automatisch auf die AT-Seite in Österreich. Da kannst du es dir ja irgendwie auch kaufen, meine ich, da letzte Woche gesehen zu haben. Oder halt irgendwie.
Die Frage, ob man dann nach Deutschland verschickt.
Ja, das müsste man natürlich mal wissen. Richtig, genau. Ciao. Also offenbar, also du kannst natürlich...
Das kann man eigentlich nur ausprobieren. Wahrscheinlich wird es aber auch irgendwelche Händler geben in Nachbarländern, bei denen du es problemlos kaufen kannst. Ich meine, es gibt ja generell, was weiß ich, über Amazon, über eBay, wie auch immer, gibt es ja immer Händler, die auch ins Ausland liefern. Und insofern denke ich mal, das sollte schon funktionieren. Gerade was die Schweiz angeht, ohnehin kein EU-Land, auch kein EWR-Land. Da gibt's auch solche Umlenkfirmen sozusagen. Also praktisch, du kriegst eine Schweizer Adresse, um was dorthin liefern zu lassen. Die schicken es dir weiter und umgekehrt für die Schweizer eine Adresse in Deutschland, um halt eben irgendwas bestellen zu können, was es in der Schweiz nicht gab. Das war zum Beispiel früher, glaube ich, bei den HomePods von Apple so. Die gibt's erst seit noch gar nicht lang jetzt, paar Monate, glaube ich. In der Schweiz vorher musstest du die dann auch irgendwie zum Beispiel aus einem EU-Land importieren. Und das war dann zum Beispiel eine beliebte Möglichkeit, wenn man nicht eh rübergefahren ist und hat sich dann, was weiß ich, in Freiburg in irgendeinem Laden gekauft. Wobei der nächste Apple Store von der Schweiz aus könnte Stuttgart sein. Ja, Stuttgart und weiter südlich dann Mailand oder so. Sind natürlich auch wieder ein paar Kilometer.
Ist richtig, genau. Naja. Auf jeden Fall die Smartphones angucken konnte ich mir ja. Also auf jeden Fall zum OnePlus 11 natürlich. Also es ist nichts Überraschendes. Es sieht aus wie sehr, sehr viele andere Premium-Smartphones im Bereich. Ne, im großen Display, abgerundeten Seiten, die arbeiten auch wieder mit Hasselblad zusammen. Aber da ich das jetzt selber noch nicht richtig hatte, außer so sozusagen im Hands-on auf der Messe, kann ich natürlich nichts zur Leistung sagen. Klar, neuester Snapdragon ist da drin, das ist schon ein schnelles Gerät, macht einen guten Eindruck. Da ist es natürlich erstmal interessanter, weil der Foldable-Markt, der steigt ja auch. Dieses Find N2 Flip von Oppo, das ja wirklich ein bisschen was anders macht als noch einige andere, weil es so ein großes Außendisplay hat. Das ist 3,26 Zoll groß. Also das ist wirklich eine durchaus interessante Alternative, wenn es darum geht, nicht immer das Ding aufklappen zu müssen, weil ne, dann kriegst du erst das 6,8 große Zoll Display. Weil für die ganzen Benachrichtigungen oder wirklich so ein, ich weiß noch, wie es bei dem ersten Flip war, da war das Display ja, ich weiß nicht genau, ich glaube 1,06 Zoll groß von Samsung. Da kannst du natürlich irgendwie draufdrücken und so ein bisschen wischen oder den Anruf auch entgegennehmen oder entweder lassen. Aber das ist dann doch, da musst du dann schon wirklich punktuell das genau treffen. Bei so einem größeren Display, weißt du ja selber, wie es ist, da hat man dann irgendwie ja, Spielraum, dass man da irgendwie ein bisschen das freier wischen kann. Das ist natürlich interessant. Also was ich auch interessant finde, ist, wenn das Smartphone eben keine Spaltmaße hat, wenn es halt zusammengeklappt ist. Ne? Sowohl bei einem großen, so wie bei einem diesen Tablet-Formaten Foldables als auch bei den kleinen Flips. Ich finde das schön, wenn diese Gehäuseseiten, die ja dann aufeinandertreffen, plan aufliegen. Bei Samsung ist das nicht so. Gibt natürlich einige Stimmen, die sagen, naja, da kann sich dann auch irgendwie Schmutz, der sich dazwischen sammelt, nicht so gut entweichen und so. Aber das ist mir persönlich jetzt erstmal egal. Also es sieht einfach durchdachter und eleganter aus, wenn das einfach abschließt. Ne, ist einfach so. Ich will jetzt nicht sagen, das ist kompakter. Ne? Das ist auch so ein Flip 4 ist kompakt, aber irgendwie wirkt das so aus einem Guss dann, weißt du?
Ja, absolut, ja.
Ja, ja, wo wir da gerade bei den Foldables sind, ich war dann auch bei Honor. Die hatten da auch eine große Neuvorstellungsrunde gestartet. Das ist ja die Firma, die ehemals zu Huawei gehörte. Um dazu dann kurz zu sagen, da sie nicht mehr zu Huawei gehören, offiziell können sie natürlich auf ihren Smartphones wieder Google-Dienste installieren, was sie halt jetzt dann auch für den europäischen Markt wieder deutlich interessanter macht als Huawei-Geräte, die es eben nicht haben. Und es scheint mir halt jetzt so, dass die quasi ja so richtig in Huaweis Fußstapfen treten, weil die hatten ja eine ganz lange Zeit halt nur so eher so im Mittelklassebereich, im günstigeren Bereich. Das war so der Ableger von Huawei. Huawei hatte dann immer die großen, sagen wir einfach mal pauschal, die teureren Geräte vollgestopft mit allen möglichen Sachen, die dann entsprechende Preise hatten. Und da geht Honor jetzt so ein bisschen hin. Ne? Also die haben zum Beispiel, ja, erstmal mit dem Foldable machen sie es. Das hatten sie letztes Jahr schon für China vorgestellt. Das nennt sich VS, also Magic Fold. Magic Fold VS. Und das haben sie jetzt
angekündigt. Das startet also quasi jetzt international.
Genau, das kommt jetzt quasi noch Europa und ne, ist so vergleichbar halt mit dem Z Fold 4, ne, so wie es ne, dieses ich eben schon gesagt habe, so ein Tablet-Format, also nicht das kleine Flip wie das von Oppo, sondern eben etwas größer, hast du vorne wirklich ein 6,45 Zoll Display, also wirklich ein vollwertiges Phablet, nennen wir es mal so. Und wenn du aufklappst, kommst du dann auf deine 7,9 Zoll. Hast du quasi dann eben zwei Displays und das kommt jetzt nach Europa. Ich würde sagen, ja, das ist manchmal so eine kleine Schwierigkeit. Da das Gerät halt schon vorgestellt ist, hat es natürlich einen älteren Prozessor. Das heißt, wenn das jetzt erst im Sommer, das gibt noch gar kein so konkretes Datum, nach Europa kommen soll, hat es quasi einen älteren Prozessor, der natürlich bei weitem auch nicht schlecht ist. Das ist der Snapdragon 8 Plus Gen 1 statt jetzt eben 8 Gen 2, der jetzt hier in den ganzen Android-Smartphones verbaut ist. Das hatte damals Microsoft ja auch mit diesem Surface, ich weiß nicht, wie es heißt. Surface, ich komme gerade nicht drauf. Das ist dieses Smartphone, das hat die so viel später erst nach Europa gebracht. Da war so ein, in Anführungszeichen, alter Prozessor drin. Das ist natürlich...
Ja, stimmt. Das hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert, bis es nach Europa kam.
Genau, das ist im Prinzip ja, wenn es dann einen bestimmten Preis hat, ist es ja überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig, was die Ausstattung angeht. Das sind ja dann auch andere Ebenen noch, die betroffen sind dann.
Absolut.
Aber gut, ich sage jetzt mal, bei dem Magic VS ist das wahrscheinlich nicht so dramatisch. Das ist halt dann in der Praxis dann wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Ich hatte einen guten Eindruck von dem Gerät. Also, liegt auch plan auf, genauso wie das Oppo Flip. Schön anzufühlen, auch vergleichsweise leicht. Also das ist ja, kann das also, Gewicht ist ja halt so Gewicht, aber ich vergleiche immer ganz gerne die Foldables, die, ich sage jetzt mal, in Richtung zwischen 260 und 275 Gramm wiegen, gerne mit so einem iPhone 14 Pro Max, was 240 Gramm wiegt, oder ein Galaxy S23 Ultra, was 233 Gramm wiegt. Aber das ist dann halt aufgrund der Fläche, ist das eigentlich so gut ausbalanciert, dass das gar nicht mal so schwer wirkt. Also das, ich sag mal, wer sich wirklich für so ein Gerät interessiert, noch nie so eins gehabt hat, mal ein kleines Beispiel, jemand, der jahrelang so ein iPhone 8 iPhone SE Format 4,7 Zoll benutzt hat, der ist natürlich ein kleines Handy mit ein leichtes Handy gewöhnt. Wer jetzt umsteigen will, also dem kann man wirklich nicht zu 100% empfehlen, einfach irgendwie online da sich ein Foldable zu bestellen. Und da sollte man, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwo, entweder ist es dann ein offizieller Shop, der physisch in irgendeiner Stadt ist, oder halt in einem Elektromarkt, dass man das vorher auf jeden Fall mal in die Hand nimmt. Also das sollte man definitiv tun.
Das ist richtig. Ich hätte auch noch ein Smartphone im Angebot. Und zwar das Astro Slide 5G von Blended Computers. Und das, das ist ein Highlight und ein Lowlight in einem sozusagen. Das Gerät ist nämlich vor ungefähr 3 Jahren zum ersten Mal vorgestellt worden. Ist dann über Indiegogo im Endeffekt finanziert worden. Die ganzen Vorbesteller dachten schon, das Ding kommt gar nicht mehr. Und Ende vergangenen Jahres kam es dann tatsächlich. Jetzt auf dem Mobile World Congress war praktisch die erste große Veranstaltung, wo man das Gerät auch mal einem größeren Publikum vorführen konnte. Wird wohl auch tatsächlich in kleinsten Stückzahlen ausgeliefert. Ist ein tolles Gerät, weil, das ist praktisch, der Name verrät es ja schon, Slide, ist ein Slider. Das heißt, unter dem Display befindet sich eine vollwertige Querztastatur. Richtig, Querz, nicht wie bei Uniherz QWERTY. Das heißt, man bekommt das Gerät auch mit deutscher Tastatur. Noch dazu wirklich große Tasten, hätte ich gar nicht erwartet. Also das macht einen richtig guten Eindruck. Aber jetzt kommt's. Wie gesagt, das Ding ist 2020 zum ersten Mal vorgestellt worden. Ja. Und die Hardware ist halt eben auch quasi von 2020. Da ist ein MediaTek-Prozessor drin und MediaTek ist bei weitem nicht so Software-Update-freundlich wie Qualcomm beispielsweise bei den Snapdragon-Prozessoren. Das heißt, dieses Gerät, das bei uns gibt's über den Onlineshop des Herstellers, 940 Euro kostet.
Das ist kostspielig.
Es ist kein Schnäppchen, aber es ist halt ein besonderes Gerät. Kleine Auflage. Display ist ganz hervorragend, muss man eben sagen. Besonderheit Tastatur. Klasse Gerät. Von der Hardware her. Problem ist eben, wie gesagt, die Hardware ist halt eben auch schon in die Jahre gekommen, ist nicht mehr ganz aktuell. Und eben das MediaTek-Problem, die haben es nicht so mit Updates. Auf diesem Gerät ist Android 11.
Oh, kommunizieren die denn irgendwas dazu, wie das denn zukünftig aussehen wird mit Updates? Ich meine,
wenn sie sagen, sie können auf Android 12 updaten, wenn man aber dann genauer nachfragt, ja, macht ihr das denn auch, kommt nichts mehr.
Ja, das ist aber ein schwieriges Thema, weil das ist halt
Kauf. Also 1000 Euro für ein Gerät,
genau.
Mit der vorletzten Android-Version, wo man noch nicht mal sagen kann, bekommt man wenigstens 12 noch. Von 13 will ich ja gar nicht reden und dieses Jahr reden wir ja eigentlich schon über 14. Das halte ich für schwierig. Also so sehr ich Verfechter, auch heute noch Verfechter von Tastaturgeräten bin, für 500 Euro würde ich es mir vielleicht überlegen, sage ich ganz ehrlich, weil wie gesagt, ich habe früher ganze Teltarif-Artikel auf so einem, ja, ich sag mal, Nokia Communicator, BlackBerry, Palm, wie auch immer geschrieben. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ist mir lieber, als wenn ich immer ein Notebook dabei haben muss. Aber für den Preis, mit den, unter den Rahmenbedingungen, altes Betriebssystem, ohne dass man auch nur weiß, ob das immer noch veraltete Android 12 wenigstens nachkommt. Ganz ehrlich, das geht nicht.
Nee, das ist richtig, da stimme ich dir zu. Ich meine, eine andere, das ist ein großes Betriebssystem-Upgrade ist ja so die eine Geschichte, ne? Das hat man dann vielleicht nicht die allerneueste Funktion, aber wenn man ein modernes
Funktion Smartphone ist das benutzt, einige.
Wie sieht es denn mit Sicherheitsupdates aus? Also das wenigstens Problem, da muss eine Info kommen.
Selbst da ist es schwierig. Also es kommen Sicherheitsupdates, aber jetzt auch nicht so regelmäßig, wie man das von Samsung oder Google gewohnt ist. Also insofern, ja, das Problem ist aber halt eben auch, wann schmeißen die ersten App-Hersteller Android 11 raus? Ja. Beim noch älteren BlackBerry Key2 ist ja noch 8.1 an Bord. Klar, ist noch mal einiges älter, aber so alt auch noch nicht. Wir haben noch viel, viel ältere Android-Versionen, teilweise im Markt ältere Geräte. Ja, Leute, es gibt viele Leute, wechseln ja nicht so oft die Handys wie wir. Und da ist es so, dass zum Beispiel Slack, der Messenger, der nicht nur über Teltarif.de, sondern in viele Firmen einsetzen, nicht mehr läuft. Wenn du im Google Play Store auf die Slack-Seite gehst, kommt direkt, ihr Gerät ist nicht kompatibel. Wenn du die APK installierst, kommt direkt, Hilfe, ihr Betriebssystem ist zu alt. Es geht nicht mehr. Dunkelziffer, welche anderen Apps möglicherweise auch nicht mehr laufen, ja, weiß man nicht. Ja, und gut, Android 11 ist natürlich ein bisschen neuer, keine Frage, aber da fragt man sich halt schon, wie lange läuft damit noch alles? Und wie geht's danach weiter? Und da ohne eine Möglichkeit, ja, da kommt ein Update, muss ich sagen, ist das eben gerade in der Preisklasse wirklich sehr, sehr schwierig.
Ja, musst halt überlegen, es steht ja schon wieder Android 14 an.
Deswegen.
Mal, in genau. Halben Jahr ungefähr.
Absolut, ja gut, bis es dann bei den anderen Herstellern kommt. Gut, Samsung dann vielleicht Ende des Jahres, aber bei den anderen wird es ja dann doch eher was für das Frühjahr 2024, denke ich mal.
Ja, Google selbst natürlich, wenn sie die Pixel 8-Serie rausbringen oder dann natürlich
für
die ersten Pixel, als die steigen ja immer früh in die Beta-Phase ein. OnePlus-Geräte steigen ja auch früh in die Beta-Phase ein, meistens. So war es zumindest sonst. Hm. Genau.
Ja, ansonsten Telekom fand ich theoretisch spannend. Die Ankündigung, es gibt einen neuen Standard zusammen mit Google und auch mit der GSMA ist das Ganze entwickelt worden, der den eSIM-Umzug von einem Smartphone aufs nächste Handy vereinfachen soll. Muss man dazu sagen, für Apple- und Samsung-User ist das eigentlich ein alter Hut. Bei den Geräten geht das schon seit mehreren Jahren. Jetzt kommt die Einschränkung 1. Wenn der Netzbetreiber das auch unterstützt, die Telekom macht das tatsächlich auch bei Apple und Samsung. Man kann ja auch seine physische SIM in einem Samsung Galaxy Gerät oder in einem iPhone in ein eSIM-Profil wechseln. Mhm. Man kann sogar ein eSIM-Profil selbst auf 500 Kilometer Entfernung, haben wir ja ausprobiert.
Ja, genau.
Kollege Thomas und ich, von Apple zu Samsung übertragen. Funktioniert tadellos. Umgekehrt geht's in, zumindest momentan noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Insofern, das ist eigentlich neuer Wein in alten Schläuchen oder umgekehrt. Also angekündigt wurde, dass das jetzt auf das Google Pixel 7 kommt. Das ist die Neuigkeit. Nur meiner Ansicht nach kann es das auch wieder nicht sein. Da muss eigentlich mal ein Standard her, der für alle Hersteller verpflichtend ist und den bitte auch alle Provider verpflichtend unterstützen müssen. Jetzt habe ich was von Qualcomm. Jetzt habe ich schon wieder gehört, das soll schon wieder eine eSIM-Alternative namens eSIM, also mit I am Anfang.
Ja, habe ich auch von gehört.
Nach einem, genau. Klingt nach einem Apple-Produkt.
eSIM.
Das neue eSIM. Soll es jetzt schon wieder geben. Leute, es muss ein Standard her, der bitte herstellerübergreifend und providerübergreifend Richtig. Funktioniert. Alles andere hat keinen Sinn. Nicht jeder iPhone-Käufer kauft beim nächsten Mal wieder ein iPhone. Nicht jeder Samsung-User ist damit so zufrieden, dass er beim nächsten Mal nicht zu einem Honor, zu einem OnePlus, wenn es das irgendwann in Deutschland wieder gibt, oder zum iPhone greift. Das muss bitte so einfach funktionieren, wie wenn ich eine SIM-Karte, eine physische SIM-Karte von einem Handy ins nächste umstecke.
Ja, richtig.
Ansonsten das bringt das nichts.
Ja, das ist korrekt. Das sehe ich genauso. Weil sonst hast du dann, dann ist man irgendwo in dem, wo auch immer man ist, ob das jetzt ein Store ist von einem Netzbetreiber oder ob das ein Elektromarkt ist, da siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne, als Kunde jetzt.
Das absolut.
Weil du nicht genau, ne, dann hast du vielleicht noch das Problem, dass sich vermeintliche Experten auch nicht zu 100% auskennen. Ja.
So ist es.
Genau.
So ist es.
So sieht's aus. Naja, wo ich hatte noch eben einen Einfall, weil du ja das von dem Communicator erwähnt hattest mit dem Slider. Fand ich ganz interessant. Da bin ich eher nur zufällig vorbeigekommen am Stand von Lenovo. Da gab es so schön in dem präsentierten Glaskasten, da gab es zwei Produkte. Ich habe mich da auf eins, also habe ich mich fokussiert. Das war quasi, ja, auf der Rückseite stand RZA drauf. Also unter der Marke Motorola lief das.
Ja.
Und das, ne, wie es halt früher bei diesem, 2006 war das, kam dieser Slider-Mechanismus raus von Motorola. Und so sah das jetzt irgendwie auch aus. Das heißt, je nach Bedarf kann das Handy das selber machen. Oder du machst es als Nutzer per Knopfdruck, dass quasi sich das Display ausrollt. Und das ist halt quasi, wenn es sich einrollt, wird es unten an der unteren Stelle gebogen. Und wenn es sich ausrollt, wird das quasi dann wieder so in die Länge gezogen. Sah ganz schick aus. Es wurde immer so quasi im Wechsel demonstriert. Das war so ein Automatismus. Allerdings alles nur Prototyp. Aber doch trotzdem sehr spannend. Man sieht so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Daneben stand auch ein Laptop, der quasi das Gleiche kann. Der irgendwie von 12, irgendwas Zoll auf, ich glaube, über 13 seine Größe da ändern kann, indem es einfach ausgerollt wird, fand ich schon sehr spannend. Also da merkt man dann irgendwie, ist halt natürlich auch irgendwie so ein Zeichen von Kreativität, was so möglich ist. Da weiß man natürlich alles nicht, ob irgendwann sowas mal marktreif wird. Gab auch noch andere Prototypen zu sehen, sozusagen, auch von Oppo selbst jetzt wieder, Oppo Air Glass 2, das ist halt eine smarte Brille. Und das hatten sie letztes Jahr auf ihrem eigenen InnoDay da schon mal kurz gezeigt und jetzt auch mit zum MWC gebracht. Keine Marktreife. Wenn ich aber den Oppo-Mitarbeiter am Stand verstanden habe, dürfte das eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die dann wirklich komplett verfügbar ist. Und nur mal ein Beispiel zu nennen, was man damit machen kann. Man setzt die Brille auf, fährt Fahrrad oder geht zu Fuß, kann sich dann im Blickfeld sozusagen, weil das ist ja ein Projektor drin, den Weg navigieren lassen, oder du kannst auch mit jemandem sprechen, der nicht deine Sprache spricht, und dann wird dann oder soll 1:1 übersetzt werden in deine eigene Sprache. Das sind so Anwendungsgebiete. Ich konnte ehrlich gesagt nicht so viel sehen, weil ich musste ja meine Brille dafür abnehmen, aber irgendwann soll das dann auch für Leute verfügbar gemacht werden, die halt Stärke brauchen.
Ja, da bin ich gespannt.
Auf jeden Fall.
Was auch spannend war, auf dem MWC wurde natürlich auch über das de facto kaum oder nicht existierende vierte Mobilfunknetz in Deutschland diskutiert. Man ist sich nicht so richtig einig unter den Insidern, ob 1&1 wirklich ein Netz aufbauen wollte oder ob es einfach eine Verquickung ungünstiger Umstände ist. Wie zum Beispiel, dass diese Open-RAN-Technologie, auf die 1&1 ja für sein Netz ausschließlich setzt, die anderen testen das nur, Telekom führt es jetzt mal lokal tatsächlich auch für Endkunden ein. Also zum einen, das hat lange Zeit nicht so funktioniert, dass es wirklich ernsthaft einsetzbar war. Mittlerweile soll es wohl laufen, aber mittlerweile, eigentlich sollen ja längst 1000 Stationen stehen.
Ja.
Das nächste Problem war wohl auch ja die Energiekrise. Die Stromkosten für so eine Basisstation sind natürlich ganz anders kalkuliert worden, als es vor ja, 3, 4, 5 Jahren die Idee gab oder auch die Lizenzen ersteigert wurden, die Frequenzen ersteigert wurden für ein zusätzliches Mobilfunknetz. Ja, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen den Fehler gemacht, sich an praktisch die Standortbetriebsgesellschaften bestehender Netzbetreiber, ich sage mal nur Vantage Towers, zu wenden, die natürlich erstmal ihre eigenen Netzbetreiber mit versorgen, bevor dann Fremdanbieter dazukommen. Ich meine, das ist ja irgendwo verständlich. Und welche Überraschung, auch Vodafone baut natürlich 5G aus und muss an den Standorten neue Antennen montieren,
ja, genau.
Wo anschließend vielleicht von der Statik her nichts mehr geht für einen weiteren Netzbetreiber. Oder das Ding ist von der elektromagnetischen Verträglichkeit her halt eben ausgelastet, kann nichts mehr zusätzlich drauf. Das sind natürlich alles Probleme. Komplett neue Standorte kann man akquirieren, gibt's natürlich auch teilweise in Stadtgebieten schon nicht mehr, weil natürlich auch die etablierten Netzbetreiber bei 5G, gerade auf den hohen Frequenzen, 3500 Megahertz, in Abständen von wenigen hundert Metern Basisstationen brauchen, damit das halbwegs flächendeckend funktioniert.
Ja, richtig.
Von Indoor will ich gar nicht mehr reden. Also sprich, es ist eine Verquickung ungünstiger Umstände. Ob das jetzt noch was, also man hat auf dem MBC, unabhängig davon, wen man gefragt hat, man hat eigentlich eher so den Tenor gehört, mal gucken, wie der Kollege Dommermuth aus der Geschichte wieder rauskommt, ohne sein Gesicht zu verlieren. Dass das 1&1-Netz, so wie es eigentlich mal angedacht war, wirklich noch zustande kommt, das glaube ich, da rechnen nur noch die ganz großen Optimisten mit.
Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden darüber berichten,
wie definitiv
es weitergeht.
Auf alle Fälle.
Ja.
Alex, dann danke ich dir und ich denke mal, wir hören uns demnächst auch im Podcast wieder.
Auf jeden Fall. Ich danke dir, Markus. Mich wieder sehr gefreut und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.